Vielleicht wird der Gottesdienst heute ein bisschen anders, als wir das gewohnt sind. In der Bibel steht, darum gleicht ein jeder Schriftgelehrte, der ein Jünger des Himmelreichs geworden ist, einem Hausvater, der aus seinem Schatz Neues und Altes hervorbringt. Und ich würde euch heute Neues mitteilen, war für mich auch sehr neu, und auch Altes. Denn Gott ist Geist und die ihn anbeten, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Denn wer in einer Sprache, in einer Zunge redet, spricht nicht zu Menschen, sondern zu Gott. Niemand versteht ihn, was er durch Geisteswirken redet. Es bleibt ein Geheimnis. Deswegen hat Paulus auch gesagt, wer in Zungen redet, bittet um einen Ausleger oder zwei oder drei. Ansonsten schweige er in der Gemeinde. Weil Paulus sagt auch, wie soll ich jemanden verstehen, dessen Sprache ich nicht kenne? Wie soll ich den Amen zum Gebet meines Bruders sagen? Und ich fand es immer komisch, wenn jemand in Zungen redet in der Gemeinde, dass kein Ausleger da oder in Zungen singt. Aber Gott hat auch Humor. Also mich hat Gott ganz oft in der Meinung, die ich hatte, im Laufenden korrigiert und hat mir durch seine Liebe und durch seine Gnade gezeigt, dass er einen komplett anderen Weg hat. In der Bibel steht, die Frau schweige in der Gemeinde. Ich erlaube einer Frau nicht, dass sie lehre. Ja gut, Paulus, schön gesagt, aber Gott ist anders. Gott hat viel mehr Möglichkeiten und viel mehr Humor und viel mehr Gnade. Wir waren vor ein paar Wochen waren wir auf einer Konferenz von Pastoren, 2900 Pastoren, ich habe da schon mal drüber gesagt und für den einen oder anderen ist vielleicht auch nicht neu, was ich heute sage, ich war nämlich letztes Wochenende in Lehre. Und dort, das war für mich, als wenn ich nach Hause zurückkomme. Das war, als wenn ich nach Jahren wieder nach Hause komme. Und wir haben am letzten Tag, am Donnerstagabend, haben wir alle, der ganze Saal, voll in Zungen gesungen. Volle Lotte gesungen. Das war für mich so, als würde ich vor dem Thron Gottes stehen und würde ihn anbeten. Das war einfach nur schön. Aber während der Zeit, während ich in Zungen sang, immer wieder ganz laut und ganz nah an Gott, habe ich ein Wort gesagt, das ich vorher noch nicht so gehört hatte. Jeschurun. Jeschurun. Ich habe Gott gefragt, was heißt das hier schon? Und er hat mir keine Antwort gegeben, aber ich hatte den Eindruck gehabt, ich soll zu Hause mal im Lexikon nachgucken und in der Bibel. Und ich war absolut überrascht, was hier schon ist. Kennt ihr hier schon? Steht in der Bibel, 5-mal. 5. Buch Mose und Jesaja. Aber ich habe euch am Anfang, habe ich euch ein kleines Lied mitgebracht. Und ich hoffe, dass das die Gemeinde versteht.
Oh, bless the Lord tonight. Oh, we bless you, Jesus. There is no like, our God. Oh, 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 just take this together. Everlasting King, He never grows weary, He never fades. I
heart that the everlasting King, He never grows mean, He never fades. Have you not seen, have you not heard that the everlasting King, He never grows mean, He never grows weary. He never grows weary. God never grows weary. Your God never grows weary. He never grows weary.
He never grows weary.
He never grows weary.
He never grows weary.
This God, You keep showing up for me, my
Lord.
For the arm of the Lord does
benefit me.
He never grows weary.
He never grows weary.
Always ready. Takes God nothing to help.
He never grows weary.
Always ready to help. Takes God nothing to help.
Always ready.
That's God.
Always ready.
Always ready.
Always ready.
Never presents help in time.
Always ready.
Never presents help in time.
Always ready.
So I call on Him tonight.
Always ready.
He's got nothing to hide.
Always ready.
He's got nothing to hide.
Always ready.
Always ready to help.
Always ready.
He gives Him nothing to help.
Always ready.
My God never grows weary. Have you not seen? Have you not heard that the everlasting King, He never grows weary. He never fades. Have you not seen? Have you not heard that the everlasting King?
Jeshurun. Ich habe lange im Internet gesucht, bis ich dann fündig wurde und dann auch die Bibelstellen entdeckt habe. Und ich war, wie gesagt, absolut überrascht. Einmal für mich selbst, was es bedeutet für mich. Und ich habe gedacht, das ist total toll, danke Herr. Und was bedeutet es für die Gemeinde? Was bedeutet es für uns als Christen, Jeshurun zu sein? Das ist der poetische Kosename für das Volk Gottes. Der Redliche, der Aufrichtige, Jeshurun. Viermal im Alten Testament, dreimal in 5. Mose 32, Vers 15, 33, Vers 5 und 33, Vers 26 und einmal in Jesaja 44, Vers 2, wo Jeshurun für den erwählten Knecht Gottes gebraucht wird. Ich lese das nachher noch vor. Dort wird Jeshurun auch als der Geliebte Gottes beschrieben. Jeshurun ist eine wichtige Figur in der Bibel und gilt als Symbol für den Bund zwischen Gott und dem Volk Israel, dem Volk Gottes. Er gilt als Symbol für Gottes Gunst und Segen und erinnert an die Treue zu Gott. Wie gesagt, das habe ich mich total gefreut. Wenn Gott mir das zeigt, dass er mich so sieht, mich und andere auch, dann kann ich wegkommen und weggucken von meiner eigenen, dass ich nicht so bin, wie Gott mich möchte. Aber Gott liebt uns. Gott hat uns lieb. Weil Gott ist unser Vater und wir sind seine Kinder. Und Gott möchte, dass wir dieses vertraute Liebesverhältnis zu ihm haben, wie er es mit seinem Sohn hatte. Ihr könnt euch in der Bibel nachgucken, viele Übersetzungen nehmen nicht das Wort Jeschurun, sondern Übersetzung. Aber im Original steht Jeschurun. 5. Mose 32, Vers 43, das Lied des Mose. Ganz am Ende, bevor er auf den Berg geht und stirbt. Ihr Nation preist glücklich sein Volk, denn er rächt das Blut seiner Diener, nimmt Rache an seinen Feinden und nimmt den Fluch von Land und Volk. Eine andere Stelle, wo Jeschurun gebraucht wird, da sagt Mose, du Jeschurun bist fett geworden und hast dich von Gott abgewandt und gehst deine eigenen Wege. Aber hier sagt er, nimmt den Fluch von Land und Volk. Von diesem Fluch des Gesetzes hat Christus uns freigekauft, indem er an unserer Stelle den Fluch auf sich nahm. Wir sind frei. Es ist vorbei, der Fluch. Als ich mich bekehrt habe, kam ein Prediger zu mir und sagte, Knut, ich glaube, wir sollten mal beten. Ich sage, was denn? Ich will dich von dem Fluch befreien, der auf dir liegt. Ich wusste gar nicht, was er meinte. Ich hatte null Ahnung. Er hat dann für mich gebetet. Ich fühlte mich ein bisschen freier. Erst Jahre später ist mir klar geworden, wo Gott mich vorbewahrt hat. Ich komme aus einer Alkoholikerfamilie. Mein Vater hat sich totgesoffen. Mein Onkel hat sich totgesoffen. Seine Firma versoffen. Der andere Onkel hat sich totgesoffen. Meine Mutter hat Selbstmord gemacht. Die zweite Mutter hat Selbstmord gemacht. Da war schon ganz schöner Druck auf meinem Leben. Und er meinte, lass uns mal beten. Und er wusste ja nicht, was mit mir los ist, dass Gott den Fluch von deinem Leben nimmt. Durch dieses Sühneopfer Jesu Christi nimmt er den Fluch sowohl von den Israelis wie auch von den Heiden. Und so können wir nun gemeinsam als sein Volk das geistliche Israel Loblieder singen. Gemeinsam Loblieder singen, gemeinsam ihn anbeten. Der alte Bund in den neuen Bund übergegangen. Wir sind, wenn wir uns für Jesus interessieren, wenn wir uns für Jesus entscheiden, sind wir eins. Jeschurun ist die Bezeichnung für das Volk Gottes. Jeschurun bezieht sich auf die idealen Nationen, die den Menschen moralische und spirituelle Eigenschaften vor Augen führen, das Ziel ihrer Schöpfung. Die Bezeichnung für die ideale Nation, die anderen geistliche und seelische, moralische Eigenschaften vor Augen führt, damit sie das Ziel der Schöpfung erreichen, damit sie dahin kommen, wo Gott mit dem Menschen hin will. Das sagt Gott über Jeschurun. Und was sagt Jesus? Kommt zu mir, alle, die ihr euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet. Ich werde sie euch abnehmen. Nehmt mein Joch auf euch und lernet von mir. Denn ich bin gütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Was ist unsere Aufgabe als Christ? Wozu leben wir? Wozu hat Gott uns erlöst? Was ist unsere Bestimmung? Ich glaube, dass Gott uns mit uns, wie mit dem Volk Israel, einen Plan hat und Geschichte schreiben will. Was hat er zu Israel gesagt? Nicht, weil du das Größte bist unter allen Völkern, sondern das Kleinste. Deswegen habe ich mich deiner erbarmt, weil du so klein bist, dass ich groß bin. Wir verkörpern letztendlich die Gegenwart und den Plan unseres Herrn Jesus Christus für alle Welt. Alle Welt soll sehen, dass wir erlöst sind. Deswegen ist ein Teil unserer Erlösung. Natürlich erstmal für uns. Wir sind erlöst. Wir sind totale Freude, ne? Liebevolle Hingabe und Jesus hat mich lieb. Aber wir haben eine Aufgabe in dieser Welt, dass andere Leute genauso zum Glauben kommen sollen wie wir. Und deswegen hat er uns erlöst. Deswegen nimmt er uns. Deswegen machen wir Geschichte mit unserem Gott in diesem Land. Aber lernet von mir. Das ist der Punkt. Lernet von mir. Und das macht den Unterschied zwischen einem normalen Christen, der sich vielleicht irgendwann mal für Jesus entschieden hat, und denjenigen, der bereit ist, von Jesus zu lernen. Herr, was denkst du darüber? Was würdest du machen? Was soll ich machen? Der im ständigen Austausch mit Gott ist, wie in dem Fahrstuhl, wo ich mal darüber gepredigt habe, in den Fahrstuhl einsteigt und mit Gott redet, auf dem Weg nach oben. Und Gott möchte das. Er könnte genauso, könnte jetzt kommen, könnte sagen, hier bin ich, Leute, glaubt an mich. Wer will nicht. Aber das macht er nicht. Er gebraucht uns Menschen, so wie wir sind. Warum? Warum macht er das? Damit wir Empathie von unseren Mitmenschen bekommen. Damit wir es lernen, genauso zu fühlen und zu empfinden, wie Gott fühlt. Damit wir barmherzig werden. Damit wir Mitgefühl haben. Damit wir den anderen lieben lernen. Und damit wir auch unseren Ehepartner lieben lernen, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Der sich selbst dafür dahingegeben hat und hat sie geheiligt durch das, was er bei dem Wort. Christsein ist mehr, als wir es manchmal annehmen. Jünger, Matheti, Lernender. Drum lernt von mir. Das ist Jüngerschaft. Von Jesus lernen. Was würde er machen? Wie würde er handeln? Bitte verändere mich. Verändere mein Herz. Verändere meine Gesinnung. Verändere mein Sein. Lass mich so werden, wie du warst, Herr. Oder wie du bist, weil du bist. Jeschurun steht weiter für Aufrichtigkeit, Ruhe, Harmonie, Glückseligkeit, Gerechtigkeit und Seligkeit. Ein Name, Jeschurun. Ganz viele Begriffe. Im Neuen Testament werden Jesus und die Christen als Geliebte, Engapemenos, beschrieben. Jeschurun, mein Geliebter, mein Geliebter. Ich will euch erquicken. Ich will euch erquicken, sagt Jesus. Nehmt auf euch mein Joch und lernet von mir, denn ich will euch erquicken. Wann hat er das gesagt? Vor seinem Tod am Kreuz. Was ist nach dem Tod am Kreuz passiert? So tut nun Buße und bekehrt euch, dass eure Sünden getilgt werden. Wann wurde das gesagt? Wer weiß das? Apostelgeschichte. Sie sprachen alle in neuen Sprachen, sodass die anderen sie in ihrer eigenen Sprache hören konnten. Und das Volk hat sich entschieden, teilweise, für Jesus. Und sie fragten, was müssen wir tun, um errettet zu werden? Petrus stand auf und hielt eine lange Predigt. Das Volk ist nicht betrunken, sondern der Geist Gottes bevollmächtigt sie dazu. So tut nun Buße und bekehrt euch, dass eure Sünden getilgt werden. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ich weiß, wie ich bin. Und ich habe schon ab und zu mal nötig, Buße zu tun. Ich möchte jetzt nicht darüber reden, was es ist. Manchmal rufe ich auch einen Bruder an, erzähle ihm das, dann beten wir zusammen. Aber ich muss ständig Buße für mein Leben tun. Ständig in diesem Klang mit Gott bringen, was ist nicht in Ordnung, was muss ich ändern, ändere mich. Das Christsein ist kein Stillstand. Christsein ist ein Weg von A nach B. Und das Volk Israel hat 40 Jahre gebraucht. 40 Jahre. Und sie sind nicht ins verheißene Land hineingekommen. Nicht einmal Mose. Nur Kaleb, mein treuer Knecht, und Josua. Ich habe vor Jahren mal Kaleb, hat Gott zu mir gesprochen, Kaleb, genau wie Jeschurun. Ich wusste gar nicht, was das heißt. Und habe gesagt, Gott, wo steht das? Und Gott sagte, wortwörtlich, 4. Mose 13. Ich habe nachgeguckt. Aber mein Knecht Kaleb, weil ein anderer Geist in ihm ist und er mir vollkommen nachgefolgt bin, er soll das Land sehen, das ich euch verheißen habe. Ihr werdet nicht hineinkommen, nur Kaleb und Joshua. Als junger Christ war ich total begeistert. Gott hat zu mir gesprochen. Sogar in der Bibel. Oh, toll. Und dann war die Predigt eine Woche später über Kaleb. Dass wir wie Kaleb sein sollen. Und ich glaube, dass Gott mit uns einen Weg geht und wir nicht den Kopf in den Sand stecken und sagen, schön scharf heute. Sondern dass wir wirklich sagen, Gott hat es verheißen. Gott hat Ja gesagt. Und wenn Gott Ja sagt, dann wird es auch passieren. Weil er, was er zusagt, das hält er auch. Sein Ja ist ein Ja, aber sein Nein ist auch ein Nein. Aber sein Ja ist ein Ja. Wir sind auf einem Weg im Heiligen Geist, im Strom des Heiligen Geistes. So tut nun Buße und bekehrt euch, dass eure Sünden getilgt werden, damit die Zeit der Erquickung komme. Warum sollen die Leute sich bekehren? Dass sie Mitarbeiter werden sollen, dass sie Technik aufbauen sollen, dass sie Jesus rausrudern sollen? Nee, damit die Zeit der Erquickung für ihre Seele kommt. Damit die Zeit der Erquickung komme von der Gegenwart des Herrn. Und er den Sinne, den er vorher als zum Christus bestimmt hat, Jesus. Eigentlich ist das Evangelium ganz einfach. Einstüpseln und abwarten. Und dann die Veränderung zulassen. Erquickung, griechisch anaphyseos, Erfrischung, Atem holen, aufatmen, Zeit der Ruhe finden und Erholung. Ich habe das schon mal vor anderthalb Jahren hier gepredigt. Wer wünscht sich das denn nicht? Ich wünsche mir das, dass ich mich hinsetzen kann und bin total zufrieden in Jesus. Total glücklich, meiner Seele geht es gut, mir geht es gut und ich darf mit Gott Dinge erleben, die andere nicht erleben dürfen. Ich möchte mit keinem Menschen tauschen. Ich sage nicht, dass alles vollkommen ist bei mir, da gibt es bestimmt noch reichlich Baustellen, aber ich möchte nicht tauschen, ich möchte mit keinem Menschen tauschen. Und seit meiner Bekehrung kann ich sagen, Gott hat wunderbar, auf wunderbare Art und Weise gesprochen, hat mich wunderbar geführt, wunderbar verändert und wirklich, ich durfte von ihm lernen und sein Jünger sein. Wie oft habe ich zu Gott geschrien im Landesjugendwerk, wenn es wieder knüppeldicke wurde und Dinge auf mich einprallten und mögliche Leute unzufrieden waren und staatliche Reserven weg waren, mein Geld weg war. Wie oft habe ich zu Gott geschrien? Und wie oft habe ich gedacht, Kaleb, er hat es verheißen, er wird es tun. Und er hat es verheißen und er hat es getan. Und jetzt die Stelle aus Jesaja 44, 1-5. So höre jetzt, mein Diener Jakob, und du erwähltes Israel. So spricht Jahwe, dein Schöpfer, der dich im Mutterleib gebildet hat, der, der dir hilft. Hab keine Angst, mein Diener Jakob, du, mein Erwählter, Jeschurun. Also ich freue mich darüber. Du, mein Erwählter, Jeschurun. Das bedeutet, dass Jeschurun von Gott erwählt worden ist. Viele sind berufen, aber wenige sind erwählt. Viele sind berufen, wenige sind erwählt. Mich hat mein Teenie angerufen in der Nacht. Du Knut, ich habe da mal eine Frage. Was ist der Unterschied zwischen Berufung und Erwählung? Ich sage, das ist ganz einfach. Ich muss mal erst mal nachlesen und gucken. Ich habe keine Ahnung gehabt. Und dann bin ich durch die Strong's Bibel und durch Hebräischen Duden drauf gekommen, dass Berufung heißt, dass jemand von Gott gerufen wird für einen bestimmten Dienst. Erwählung hat ein ähnliches Wort, heißt aber auf eine Berufung reagieren. Es nützt ja nichts, berufen zu sein, wenn du nicht darauf reagierst, wozu du berufen bist. Erwählt sein heißt diese Berufung annehmen von Gott und darin wandeln. Und da werden viele werden berufen sein, aber nur wenige reagieren auf diese Berufung und handeln danach. Mir neu damals bewusst geworden, vielleicht stimmt es auch nicht, keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich es damals für mich so herausgefunden. Hab keine Angst, mein Diener Jakob, du, mein Erwählter Jeschurun. Und jetzt kommt das für die Gemeinde, denn ich gieße Wasser auf das Durstige, rieselnde Bäche auf das trockene Land. Wasser auf das Durstige und rieselnde Bäche auf das trockene Land. Ich gieße meinen Geist über deine Nachkommen aus, mein Segen über deine Kinder. Welch eine wunderbare Aussage für das Volk Gottes. Ich gieße Wasser auf das Dorf. Hab keine Angst, du wirst nicht vertrocknen. Deine Seele wird nicht im Staub liegen. Deine Zunge wird nicht am Gaumen kleben. Und du kommst nicht klar. Ich will Wasser darauf gießen, auf das Durstige, und werde dich erfrischen. Und ich gieße meinen Geist über deine Nachkommen aus. Mein Segen über deine Kinder. Bleibet in der Stadt Jerusalem, bis ihr angetan werdet mit Kraft aus der Höhe. Und dann war ein Brausen des Windes und Zungen wie von Feuer kamen auf die Menschen und sie sprachen alle in einer fremden Sprache. Warum waren an diesem Tag so viele Leute in Jerusalem aus anderen Nationen? Es war ein hohes Fest. Ein hohes Fest, an dem jeder Jude einmal im Jahr hinkommen musste. Und so kamen die aus anderen Nationen. Ich habe die alle mal gelesen, das ist mir zu schwierig, die nachzuhören. Die kamen aus allen Nationen und hörten plötzlich Menschen in ihrer Sprache sprechen. Ich habe mir immer gewünscht, Herr, wenn ich in Zungen spreche, möchte ich einmal eine Sprache sprechen, die andere verstehen. Habe ich bislang noch nicht erlebt. Aber Gottes Geist hat mir seinen Geist gegeben, dass ich Dinge sagen und sprechen kann und verstehen kann, die er sagen möchte. Oh, ich gehe. Okay. Da war ich schon, da gehen wir nochmal durch. Dass sie aufsprießen oder aufschießen wie Gras nach dem Regen, wie beide Bäume an den Wasserbächen. Der eine sagt, ich gehöre Jahwe, nach Jakob nennt sich ein anderer. Einer schreibt in seiner Hand Eigentum Jahwes und ein anderer legt sich den Namen Israel bei. Israel, Hebräisch, er kämpft mit Gott, Gott kämpft, Gott streitet, Gott erweist sich als Herrscher aus dem Arabischen, Sarisha, Gott strahlt. Okay. Denn ich gieße Wasser auf das Dürstige, rieselnde Bäche auf das trockene Land. Und der Geist und die Braut, sie sagen, komm. Und wer es hört, der sage, komm. Und wen er dürstet, der komme. Und wer da will, nehme das Wasser des Lebens umsonst. Das ist eigentlich, was ein Gottesdienst ausmacht, dass der Geist Gottes fließt und Leute, die durch sie sind, trinken können und satt werden, dass sie wirklich zu Gott kommen können während des Gottesdienstes. Wir dienen Gott und Gott dient uns. Und meistens, hoffe ich, dient Gott uns, weil sein Geist ja alles ermöglicht. Jesus ist also der Durstlöscher. Wenn er dürstet, der komme und trinke, und wer glaubt, wie die Schrift es sagt, von dessen Leib und von seinem Inneren wird spendendes Wasser ausgehen, wie ein starker Strom. Ich bin immer wieder perplex, was Gott macht. Ich gieße meinen Geist über deine Nachkommen aus und meinen Segen über deine Kinder. Jeschurun, der geliebte Knecht Gottes, in den letzten Tagen, spricht Gott der Herr, will ich die Menschen mit meinem Geist erfüllen. Streckt euch danach aus, nach dem Geist Gottes, nach dieser himmlischen Berufung, nach dieser Fülle, mit der er uns erreichen möchte, dass es unserer Seele gut geht und wir andere anstecken können. Eure Söhne und Töchter werden aus göttlicher Eingebung reden, eure jungen Männer werden Visionen haben, und die alten Männer bedeutungsvolle Träume. Allen Männern und Frauen, die mir dienen, will ich in jenen Tagen meinen Geist geben. Und sie werden in meinem Auftrag prophetisch reden. Aber am letzten Tag, des höchsten Tages des Festes, trat Jesus auf und rief, wenn der durstig ist, der komme herzu und trinke. 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 Ich weiß nicht, ob du schon mal Durst gehabt hast. Richtigen Durst. Ich habe als junger Mann mal eine ganze Zeit lang gefastet und die letzte Woche nichts getrunken. Und ich weiß nicht, wie man sich fühlt, wenn deine Zunge trocken wird, fast am Gaumen kleben bleibt und in die Dusche gehst, nur um Wasser zu haben, aber nicht zu trinken. Ich weiß, wie das ist. Und ich weiß, wie es ist, wenn man dann Wasser bekommt und trinkt aus ganzem Herzen und erfrischt wird. Ich bin mal in Sizilien gelaufen, hab gedockt vom Haus meiner Schwiegereltern runter zum Meer, war heiß, war so 10 Kilometer, gedockt und war dann total naja, ich habe halt mich nach Erfrischung gesehnt und bin dann ins Meer rein. Aber Salzwasser ist nicht so erfrischend. Es hat mich also kein bisschen erfrischen, aber Gott möchte uns erfrischen. Wer an mich glaubt, von dessen Leib werden, wie die Schrift sagt, Ströme lebendigen Wassers fließen. Wer an mich glaubt, in ihm mit dem Fahrstuhl nach oben. Und wie sieht dein Glaubensleben aus? Wie sieht das Wasser aus, das Gott dir gibt? Hast du einen gefüllten Becher? Ist dein Tank voll? Oder ist er auf so einem Niedriglevel, dass du nur so japst und jeden Sonntag was brauchst? Reicht dein Tank gerade so für dich? Oder aber bist du eine überspulende Quelle? Du sprudelst aus dir heraus und andere werden satt davon, können sich drunter stellen, können sich erfrischen. Oder bist du, komm aus deinem Leib lebendiges Wasser, dass du wirklich Wasser verbreitest. Oder aber bist du ein Wasserfall. Ein Wasserfall, an dem sich viele, viele ihr Wasser holen können. Wer an mich glaubt, wie die Schrift es sagt, von dessen Leib werden fließen Ströme lebendigen Wassers. Ich habe jetzt noch einen kleinen Film vorbereitet, den habe ich schon vor anderthalb Jahren gezeigt und beim letzten Mal auch in Lehre. Wollt ihr den sehen? Es geht um die Iguazu-Fälle in Argentinien. Was es heißt, wenn Wasser wie ein Wasserfall fließt. Soll ich ihn zeigen oder nicht? Gut.
Hallo.
Thank you.
I'm in the river that flows from your throne. Ich bin in dem Fluss, der von deinem Thron herabfließt. Ich bin in diesem Strom der göttlichen Liebe. Wir werden bald umziehen, in einen neuen Gemeindesaal bekommen. Wir werden einen neuen Pastor bekommen. Was passiert mit uns? Wie geht Gott mit uns voran? Und ich glaube, dass es mehr ist, als um Gottesdienst zusammenkommen und eine gute Botschaft zu hören oder Lobpreis zu machen. Ich glaube, dass Gott viel mehr mit uns vorhat. Und seit wir in dieser Gemeinde sind, denke ich ganz oft dran, dass Gott eventuell ganz neue Leute zu uns kommen möchte. Aber was ist dazu notwendig? Dazu sind wir notwendig. Dass wir bereit sind, das Wasser, das Gott uns gibt, nicht zu speichern, wie in einer Kanne, sondern es fließen zu lassen. Denn wenn Wasser fließt, reinigt es uns gleichzeitig und macht andere satt. Ich möchte uns als Gemeinde ermutigen, wirklich das, was Gott uns geben möchte als Gemeinde, wirklich diese Liebe und diese Kraft, dass wir das von ihm nehmen und austeilen, dass es durch uns fließt, dass wir lebendiges Wasser bekommen und lebendiges Wasser weitergeben. Ich wünsche mir, dass Gott viel, viel, viel mehr in dieser Gemeinde tut, als wir uns das vielleicht vorstellen können. Ich weiß nicht, wie es in Adventgemeinde sein wird. Vielleicht werden wir ja sogar mehr im Gottesdienst sein als in Adventgemeinde, keine Ahnung. Aber Gott weiß es, Gott kennt uns und wir sind immer noch am Lagberg. Es gibt ja mehrere Verheißungen über den Lagberg, dass Gott den Lagberg erreichen möchte. Und es bricht ein neuer Tag an. Ein neuer Tag bricht an. Das Alte ist vorüber. Ich würde gerne mit uns beten. Und ich möchte, dass jeder seine Augen schließt. Dass keiner auf den anderen achtet, okay? Herr Jesus, ich möchte Dank sagen, dass du trotz allem mein liebender Vater bist und uns lieb hast und uns immer wieder neu begegnest und uns an deine Brust ziehst, Herr. Du möchtest, dass es unserem Leben gut geht und dass dieses Leben, das von dir kommt, an andere abfließt, Herr. Dass wir ein lebendiger Brunnen sind, eine Quelle ewigen Heils, Herr, dass du durch uns sprechen kannst und wir still sind von dir und es laufen lassen. Und ich bitte dich jetzt, Herr Jesus, wenn jemand hier im Saal ist, für den wir heute Morgen beten sollen, der dieses lebendige Wasser neu haben möchte, der eine neue Hingabe vollziehen möchte, dass du deine Hand öffnest, dass du deine Hand hebst und dass wir nach dem Gottesdienst uns hier vorne treffen und dass wir für dich beten. Vielleicht traust du dich nicht, keine Ahnung, ich kann das verstehen. Aber komm nach dem Gottesdienst nach vorne. Wir werden im Prayer-Team hier vorne stehen und auf dich warten und lass dich segnen. Wir können dir nur das geben, was Gott uns gibt. Wir können nicht mehr und wir wollen auch nicht mehr. Und so danke ich dir, Vater, für deinen Geist heute Morgen, für deine Genugtuung, für deine Liebe, Herr. Wir wollen dir alles zurückgeben und dir Dank sagen für deine Führung, Herr. Amen. Amen.